war auch ein bisschen am Anfang komplett ohne Technik, dann habe ich Technik gelernt und habe dann gemerkt, boah, das ist eigentlich gar nicht so richtig meins. Und habe dann, glaube ich, die Mitte irgendwann gefunden.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit dem Musikmachen mit Johnny, das bin ich. Normalerweise mit Jan, allerdings ist er, nachdem er Bierbrauer geworden ist, jetzt wohl meinen Informationen nach Zypern gezogen, um dort Vögel zu zählen für die Umweltschutzinitiative. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber er setzt sich da wohl ein für das Vogelwohl. Ich hoffe, dass wir ihn bald wieder zurückbekommen, dass seine Mission vielleicht bald zu Ende ist. Aber ich muss das hier nicht alleine machen. Glücklicherweise haben wir auch diese Woche wieder einen fantastischen Gast und das ist Buket.
Hello.
Sängerin.
Yeah.
Und ich habe gelesen, mit 18 hast du angefangen,
ja,
Musik selber zu machen sozusagen. Mhm. Wir fangen aber erstmal damit an, was du aktuell so machst. Ich fand sehr eindrucksvoll dein Video zu deinem Solo-Song Remember Me, RMBRME. Mhm. Bei mir ist das den Vokal wegzulassen schwierig, ne?
Ja, stimmt.
Das geht dann leider nicht mehr. Super krasses Video auf jeden Fall. Ja, also wir werden es unter der Folge verlinken. Ist jetzt nicht so das gute Laune-Video.
Nee.
Aber zu dem Wetter heute passt es einigermaßen, ja, so. Krasser Song, krasses Video. Erzähl doch mal so ein bisschen, was du aktuell eigentlich so machst.
Ich schreibe sehr viel, ich produziere, bin sehr viel quasi als Schreiberin unterwegs, aber auch als Live-Künstlerin. Hab viele Bands, in denen ich singe. Ansonsten auch, also am meisten so als Background-Sängerin.
Du bist auch bei Lena Meyer-Landrut, hast du auch Background gemacht.
Genau,
ne?
Habe ich letztes Jahr.
Oder bei Lena.
Genau.
Sie heißt ja nur Lena.
Richtig.
Auch bekannt als die Freundin von Mark Förster. Weiß nicht, ob das noch stimmt.
Ich sag dazu nichts.
Letztens habe ich, ja, kann auch sein, dass das schon bekannt ist, dass das nicht mehr stimmt. Ich fand es aber witzig. Und ich finde es auch immer noch witzig, ihn Förster zu nennen.
Förster. Aber weißt du, warum der Förster heißt?
Nee.
Weil der in der Försterstraße in Berlin sein Studio hatte.
Also hat er sich wie so ein Adelstitel, ist das ja eigentlich.
Ja, klar. Ja.
Also man heißt ja auch von Hamburg, könnte man ja auch heißen. Ja. Und dann gibt es ja auch Adelstitel, die zu Nachnamen wurden. Also.
Ja, ich wäre dann so Buket. Das darf ich gar nicht sagen.
Ist aber gar nicht so schlecht. Gar nicht so ein schlechter Name. Ist so, verbindet Welten. Du hast ja auch einen deutsch-türkischen Hintergrund.
Ja.
So wie dein gerade fiktiver Adelsname, quasi eine bunte Mischung.
Ja. Genau, meine Eltern sind Türken, sind damals als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und ich bin aber hier geboren und aufgewachsen.
Du hast auch, das habe ich auch gelesen, wo wir da gerade waren, also wo wir gesagt haben, Background hast du zum Beispiel bei Lena gemacht, mit Iselle auch was gemacht,
ja,
habe ich gelesen.
Ja.
Die ja, glaube ich, Superstar,
genau,
auch in der Türkei ist, ne?
Ja, genau.
Also tatsächlich gehe ich davon aus, dass sie da ein Superstar ist, weil es auch eine der wenigen türkischen Künstlerinnen ist, von denen ich schon mal gehört habe.
Wahnsinn, echt? Crazy.
Ich weiß nicht, ob ich schon mal bewusst ein Lied gehört habe, aber von der ich auf jeden Fall schon mal gehört habe, dass die irgendwie relevant ist,
ja,
für Deutsch-Türken eben auch.
Absolut. Ich bin mit der aufgewachsen früher, mit ihrer Musik. Ich kann mich daran erinnern, wie wir in Istanbul mit meiner Cousine zu ihren Alben gesungen und getanzt haben und irgendwann habe ich dann Bülent Arisch kennengelernt und der hat mich dann gefragt, ob ich die Chöre einsingen möchte, mhm, und das war für mich, also es ist so wie Beyoncé kennenlernen. Und ich habe sie tatsächlich am letzten Tag dann auch kennengelernt und es war für mich so aufregend. Ich bin gestorben. Es war wirklich krass. Und dann hat man aber auch wieder gemerkt, dass sie auch nur mit Wasser kocht.
Wollte,
ne?
Das ist halt
mega cool.
Auch nur ein Mensch ist.
Genau. Super entspannt, super lieb und nett. Und das war echt cool. Eine coole Erfahrung.
Sehr cool.
Ja.
Also du machst viel Background-Gesang.
Genau.
Aber du machst eben auch deine Solo-Karriere. Ne?
Genau. Genau. Ich versuche gerade das so 50-50 zu machen, würde natürlich am liebsten nur Musik machen, nur schreiben und nur produzieren, aber irgendwo muss ja auch die Kohle reinkommen. Mhm. Deswegen ist das eigentlich so die beste Möglichkeit, weil ich liebe es, auch auf der Bühne zu stehen und dann habe ich halt beides,
ja,
irgendwie gut kombiniert.
Ja, wir haben in der, oder ich habe in der letzten Folge auch mit Magnus Landsberg darüber geredet, auch viel darüber, wie man sozusagen mit Musik Geld verdient,
mhm,
und über diese Kompromisse, mhm, oder auch so die Frage, sind das dann Kompromisse oder wie nimmt man das eigentlich wahr, diese Dinge? Und das ist natürlich was, wo du dann, da du diese Möglichkeiten ja dann auch hast, wahrscheinlich ja obwohl du sozusagen diesen Kompromiss eingehen musst, dein Geld mit etwas zu verdienen, was jetzt nicht deine eigene Solo-Sache ist, trotzdem was machst, was dem recht nahe kommt, ne?
Also, genau.
Wo du nicht jetzt, du musst jetzt nicht,
musst jetzt nicht beim Bäcker Brötchen verkaufen.
Genau, entweder eben einen ganz anderen Job machen oder irgendwie für die CDU einen Wahlkampfsong machen.
Wow, ja.
Was man auch immer machen könnte, ja, im Musiksektor, was wirklich meilenweit davon weg ist.
Genau, absolut.
Okay, das ist natürlich eine coole Position.
Ja, total. Die du da bist, ne? Vor allem auf diesen ganzen Veranstaltungen zu sein und das alles mal live mitzuerleben, ist echt. Letztes Jahr war krass, es hat echt Spaß gemacht. Mhm. Bin ich auch sehr dankbar für all die Künstler, die mich da mitgenommen haben.
Hast du jetzt, ich habe ja Remember Me erwähnt, jetzt kommt die Stelle, wo ich nicht mehr gut genug recherchiert habe sozusagen oder es schon wieder vergessen habe. Hast du ein Soloalbum auch zu dieser Ära jetzt schon rausgebracht oder bist du da noch am Machen?
Nee, ich habe noch nichts rausgebracht. Ich wollte eigentlich eine EP rausbringen. Letztes Jahr, das hat alles zeitlich überhaupt nicht geklappt, dadurch, dass ich halt auch viel live gespielt habe und dann irgendwie auch die Songs versucht habe, fertig zu machen. Das hat ewig alles gedauert. Deswegen habe ich das jetzt auf dieses Jahr verschoben.
Da hat sich das sozusagen gerecht, dass du dann...
Ja.
Dann die anderen. Aber es ist natürlich auch vielleicht eine super Synergie, wenn man darüber auch Leute kennenlernt. Und
ja, genau, absolut.
Das alles machen kann.
Und gute Dinge brauchen halt Zeit. Man sollte nichts überstürzen. Deswegen ist es auch voll okay, das jetzt dieses Jahr zu machen. Und steht noch kein Termin fest. Und ich möchte mir da auch ehrlich gesagt nicht Druck machen. Ich habe ja auch keinen Druck. Von daher werde ich es dann einfach geil machen.
Einfach auch mal geil machen.
Einfach mal richtig nice sein.
Die Folge mit Kopfkraft durch KMA hatte, das war die vorletzte Folge dann, die hatte den Untertitel Musik kann auch, darf auch mal einfach schlecht sein. In diesem Fall, man kann es auch einfach mal geil machen.
Ja, man kann auch cool sein.
Sehr cool. Ja, voll. Du schreibst auch, hast du gesagt? Ja, also auch genau. Für andere?
Ja, genau.
Wie sind da so deine Erfahrungen sozusagen?
Relativ gut. Ich habe jetzt letztes Jahr das erste Mal auch angefangen, so richtig Deutsch zu texten und hatte auch einen Release mit Stereo Act und Vanessa Mai. Das war natürlich super spannend. Es macht mega Spaß auch für Leute zu schreiben, einfach in deren Welt einzutauchen. Es ist immer wie so eine Therapiestunde. Mhm. Immer.
Und ist das für dich, also ich vermute mal, dass es auch für dich sehr anders ist, als für dich zu schreiben?
Ja, absolut. Weil die Gedankenwelten ganz anders sind. Und ich bin halt von meiner Musik eher so eine, ich und meine Freunde sagen immer, wir sind so die Sad Girls. Wir schreiben halt immer so traurige Texte und alles, was uns halt irgendwie total emotional mitnimmt. Und wenn ich dann für andere Künstler schreibe, darf ich halt auch
mal, darfst du mal gut
die positive
drauf sein.
Seite rauslassen.
Darfst du auch mal fröhlich sein, ja.
Genau. Aber meine Musik besteht schon so aus meinen Erfahrungen und meinen Rückschlüssen und Selbstreflexion und da, ja, und die ganzen Ex-Beziehungen und.
Also von dir wird es jetzt auch eher dann nicht ein Party-Song auf dem Album geben. Das ist schon eher so Depri-Pop sozusagen.
Ja, schon sentimentaler, melancholischer Vibe auf jeden Fall.
Ja, es funktioniert ja auch. Also diese melancholischen Pop-Sachen sind ja auch erfolgreich. Also mit Lana Del Rey oder Lord und Billie Eilish ist ja eigentlich auch
voll
düster.
Total.
Voll Metal eigentlich.
Ja, also vor allem auf der Bühne ist sie halt, geht so ab, Mann. Das ist einfach mega cool. Zu dieser zarten Stimme. Mhm. Hammer.
Gehen wir mal einmal tatsächlich ganz zurück. Wie das überhaupt angefangen ist. Irgendwann musst du ja auf die Idee gekommen sein, Musik zu machen. Wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, mit 18 hast du so angefangen, aber vielleicht gehen wir mal sozusagen ganz zurück. Wann kam so die erste Idee überhaupt auf, irgendwas mit Musik zu machen?
Ich glaube, es ist nicht so klassisch wie bei allen anderen Leuten, die dann sagen, ja, ich habe schon als kleines Kind, habe ich Musik gemacht. Ich hatte schon immer den Wunsch und ich habe immer gesungen und ich habe halt immer alle Kassetten überspielt, weil ich unbedingt meine Stimme aufnehmen wollte und hören wollte, wie ich klinge. Mhm. Aber so richtig getraut habe ich mich nicht. Ich glaube, ich hatte das Selbstbewusstsein nicht und ich hatte auch nicht den Support, sage ich jetzt mal, von den Eltern, die das erkannt haben und gesagt haben, hey, willst du nicht vielleicht irgendwie mal das professionell machen? Sondern es ist eigentlich eher nicht tabu, aber es wird halt nicht gut angesehen, Musiker zu sein oder Sängerin zu sein.
Es war jetzt nicht so, dass das gefördert wird. Also wir haben viele Gäste schon gehabt, wo tatsächlich ein wichtiges Element war, dass die Eltern ganz früh schon sagen, hier, wir kaufen dir eine Gitarre oder ein Schlagzeug oder irgendwie so. Das war jetzt bei dir nicht so.
Nee, wir hatten ja auch nicht das Geld. Also ich wollte früher mal tanzen, das weiß ich noch, aber wir hatten nicht die Kohle dafür. Und ich weiß noch, wie ich mich dann immer so reingesneakt habe in so Tanzkurse mhm. und dann irgendwie eine Tageskarte gekauft habe oder meine Freundin dann für mich mal gezahlt hat. Oder, da gab es keine Kapazitäten leider für so Hobbys. Mhm. Und deswegen hat es ewig gebraucht. Ich habe es halt immer gemacht, ich habe immer laut gesungen zu Hause und habe alles Mögliche mir mal reingezogen, alle Runs und Riffs, alle auswendig gelernt, bis ich alles perfekt konnte. Deswegen kann ich auch Harmonien ziemlich gut, weil ich immer auch die Harmonie singen wollte und das so lange geübt habe, bis ich konnte. Aber dann fing es mit 16, also ich glaube mit 15 habe ich angefangen, so Gedichte zu schreiben und ich wusste immer, ich kann Songs schreiben irgendwie. Mhm. Und habe es aber nie gemacht und habe dann irgendwie mit 18 das erste Mal Magic's Music Maker mir gekauft und habe da angefangen, Beats zu bauen und Songs zu schreiben. Und so fing das dann an und dann kam das eine zum anderen irgendwie. Ein
absoluter Klassiker, Magic's Music Maker. Ja, ne? Hey. Meine ersten Beats habe ich in Apple GarageBand gemacht.
Okay.
Das war so ein Spaß, so ein Hip-Hop-Parodie-Projekt. Hab aber immer behauptet, die wären in Magic's Music Maker gemacht. Einfach nur, so. um diesen Stempel darauf zu machen sozusagen. Eigentlich waren es nur so Apple-Loops, die ich dann so aneinander geschoben habe und so.
Aber es ist so Trash eigentlich gewesen, aber... Ja, es gab keine andere Möglichkeit. Das waren so die ersten, die Vorreiter dieses ganzen Baukastensystems. Mhm. So. Schon gut gewesen. Dadurch, dass ich kein Instrument spielen konnte und das auch nie gelernt habe, war das irgendwie das Beste, was es so gab. Ja, und so habe ich dann angefangen, auch so meine Stimme aufzunehmen, dann so richtige Recordings zu machen. Und dann gab es eine Zeit lang YouTube für mich, hab super viele Covers hochgeladen, hatte dann am Ende irgendwie auch so 2 Millionen Views und Fans und bla. Und dann kam diese ganze GEMA-Geschichte
dann
mit YouTube zusammen.
Musik und YouTube ging dann eine Zeit lang nicht sozusagen, ne?
Genau. Und dann wurde mein Account auch gelöscht, weil ich halt zu viel gecovert habe.
Ja, krass.
Und zack hatte ich irgendwie, glaube ich, 60.000 Follower. Waren alle weg.
Mhm.
Und dann war ich kurz down. Und
das dann
hatte
ist
ich auch
in
keinen
dieser,
Bock mehr auf YouTube.
In dieser Welt, wo man ja total abhängig ist von diesen Social-Media-Dingern.
Genau.
Dass man auch irgendwie als Band oder als Act hast du ja auch heute... ist ja deine eigene Homepage auch gar nicht mehr wichtig. Das ist eigentlich, also bei uns ist das auch ein Portal, um zu unserem YouTube und zu unserem Facebook und zu unserem Instagram irgendwie zu kommen.
Mhm.
Das muss man ja auch mal bedenken. Man ist natürlich auch in der Hand von diesem Unternehmen. Und in dem Moment, wo YouTube entscheidet oder wenn Facebook entscheiden würde, deine Seite wird jetzt gelöscht, ist natürlich ganz schön was kaputt.
Absolut. Und dann aufzustehen und zu sagen, ich fange jetzt wieder komplett von vorne an, das hat ewig bei mir gedauert, weil ich hatte dann einfach auch keinen Bock mehr. Und Gott sei Dank kamen dann Facebook und die ganzen Instagram-Sachen. Und jetzt ist natürlich der Struggle so richtig real.
Jetzt musst du dich immer kümmern.
I hate it. Ja, echt. Ich habe so oft, möchte ich diese fucking App löschen. Das ist echt furchtbar.
Ja, ich habe da...
Aber es hilft auch. Ist ja auch schön.
Genau, das ist wirklich so ein zweischneidiges Pferd. Ein zweischneidiges Schwert, dass man auf der einen Seite natürlich diese Gelegenheiten hat, die Leute zu erreichen und auf der anderen Seite so ärgerliche Geschichten eben auch, wie wenn der Algorithmus entscheidet, dass dein Post nicht sichtbar ist.
Schlimm!
Und man dann denkt, muss ich jetzt mehr posten und dann der nächste Post wird dann auch niemandem angezeigt und dann muss man da Geld reinstecken oder nicht oder es gibt ja auch diverse Meinungen, wie da die Strategie sein muss.
Genau. Ich check's auch nicht. Und ehrlich gesagt geht's mir auch derbe auf den Sack, weil ich bin hier, um Musik zu machen. Und es wäre halt irgendwie schön, wenn alles ein bisschen leichter wäre, was das angeht. Also wenn wirklich mein Post nicht die ganze Zeit irgendwo hinrutschen würde, wo es eigentlich nicht hingehört.
Ja, wenn man nicht eigentlich noch Social Media studiert haben müsste,
ja, genau.
Um das gut machen zu können.
Ja, absolut. Ja, als Musiker ist man halt für vieles zuständig.
Das ist auch, glaube ich, heutzutage tatsächlich, man denkt dann, ja, okay, man könnte ja auch sehen, wenn man jetzt ein Label hat und ein Management, dass irgendjemand das für einen macht. Und natürlich haben Leute auch Social Media Teams oder irgendwelche Leute, die sich kümmern. Aber ich glaube, ganz ohne selber was machen geht's sowieso nicht, weil es muss ja auch authentisch sein auf eine Art. Mindestens musst du dich um deine Instagram-Stories dann im Zweifel kümmern als Star, sag ich mal. Also Capital Bra hat da irgendwie Millionen von Klicks und Followern, aber er muss trotzdem sich selbst in seinem Hotelzimmer in Las Vegas irgendwie dann filmen.
Klar, die Leute wollen sehen.
Also niemand hat keine Arbeit damit sozusagen. Ist schon fast so ein bisschen absurd, dass man manchmal den Eindruck hat, Social Media Arbeit ist eigentlich, oder die, also eben dieses ganze Drumherum ist fast schon mehr als das Musikmachen. Also das,
ist es.
Oder
definitiv.
Ist zumindest wichtiger.
Ja, absolut. Und wenn du dann mal so die Statistiken dir anguckst, das ist total interessant, weil die meisten Leute ich sag jetzt mal, ich habe zwischen 700 bis 1000 Views auf meine Story und davon sind eigentlich nur so 200 Leute, die wirklich auf der Story bleiben. Der Rest geht nach, also
das sind die, die
nach
direkt
vorne
durchklicken sozusagen.
Die, genau. Und also und ich habe mich dann selbst mal ein bisschen beobachtet, wie ich das eigentlich mache. Und ich mache es tatsächlich auch. Mhm. Obwohl ich die Leute irgendwie cool finde. Aber ich
aber
bin dann
nicht
so,
sofort spannend aussieht, dann,
genau,
dann
direkt
weg, ja.
Zack, 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 stimmt, nächste Story. Und dann hängt man die ganze Zeit am Handy und hat eigentlich nichts konsumiert. Also außer ein paar Bilder.
So ein paar Fetzen gesehen irgendwie.
Genau. Das ist crazy eigentlich.
Es ist auch so komisch, weil diese Aufmerksamkeitsspanne auch teilweise für so chronologische Ereignisse so komisch ist. Das hast du bestimmt auch mal, dass das Leute Eindrücke haben, dass Dinge zu einer ganz anderen Zeit passieren. Also man kriegt das so am Rande mit. Man beobachtet irgendwo bei Social Media, der und der ist auf Tour oder so. Mhm. Und dann sieht man den irgendwie ein halbes Jahr später und hat immer noch im Kopf, der ist auf Tour.
Ja.
Und ich habe es schon total oft erlebt, dass irgendwie dann Leute zu mir gesagt haben, ja cool, ihr geht jetzt ja in England auf Tour. Viel Spaß. Ja, das war vor 3 Monaten. So irgendwie, ja, da haben wir wohl viel Social Media gemacht. Das ist im Kopf irgendwie hängen geblieben.
Voll.
Aber die Leute gucken sich gar nicht genau an, was los ist.
Ja,
die
genau
gucken sich nicht die, das ist eben, wir kümmern uns darum, dass der Inhalt aktuell ist auf der Facebook-Seite und all diese Geschichten oder dass die Bio bei Instagram stimmt.
Ja.
Aber keiner guckt sich das eigentlich an, sondern alle gucken, die Story gucken, oh, da ist ein Post, like ich, weg damit.
Genau.
Und der Algorithmus macht auch den chronologischen Zusammenhang kaputt, weil die Sachen ja gar nicht chronologisch angezeigt
richtig
werden.
Richtig, genau.
Also.
Ganz oft, ja.
Das ist auf jeden Fall ein, fast schon.
Das ist so
fast schon absurd, dass das so ein Problem ist.
Nur so schnelllebig.
Einfach. Aber du kümmerst dich drum, also du machst auch deine Instagram-Stories.
Ja, muss ja, ne?
Mhm. Ich glaube, das haben in diesem Podcast bis jetzt alle gesagt, die ich das gefragt habe. Oder
dass
sie
keinen Bock
drauf
haben.
Dass man eigentlich keinen Bock drauf hat,
ja,
aber man muss es machen.
Ja. Ach, ja, es gehört dazu. Und manchmal macht es mega Bock und manchmal blühe ich da richtig auf. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, oh Gott, ich will's löschen und dann tust du auch tatsächlich.
Und eigentlich musst du jeden Tag liefern.
Genau, musst du auch tatsächlich. Andererseits, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob die Leute es wirklich jeden Tag möchten. Mhm. Also.
Ob es nicht auch irgendwann zu viel wird.
Ja, witzig finde ich auch so die Leute, die so schreiben, ey Leute, ich mache jetzt mal eine Pause, ich bin jetzt mal off und dann sind sie so eine Woche weg und kommen wieder und keiner denkt sich, wo warst du?
Niemand hat es mitbekommen.
Ja, echt so. Hä, du wolltest weggehen? Ach so, okay, cool. Ja, ich glaube, man nimmt sich da auch manchmal ein bisschen zu ernst. So.
Naja, klar, jeder kann senden, ne?
Ja.
Und manche Leute nehmen sich dann, oder wir alle nehmen uns dann vielleicht ein bisschen zu ernst als Public Figure irgendwie.
Ja, aber es fällt halt nicht Leuten auf. Es fällt höchstens auf, wenn du mal 3 Monate weg bist.
Wenn's
dann kann es sein, genau,
länger ist, ja,
dass die Leute dann sagen, oh, okay, die hat lange nichts mehr gepostet, aber nach einer Woche oder 2 Wochen, das ist so, bei dem Traffic auf Instagram, who cares?
Ja.
Ist halt so.
Genau, es ist auch einfach so ein wahnsinniges Rauschen.
Ja, und du musst dich auch nicht verabschieden. Mach einfach einen polnischen, geh, weißt du, ciao. Aber nicht so, hey, ich bin bald wieder zurück.
Der polnische ist eh ganz gut.
Ja, ne?
Also ich finde den auch
ja,
nicht schlecht.
Ja, mach den immer.
Ja, also Hauspartys, ihr werdet niemals merken, wenn ich, ich war lange nicht auf einer Hausparty, aber wenn ich da bin, ihr werdet nicht merken, wie ich gehe, ich bin dann weg.
Ich auch, immer. Ich habe eh schon nie Bock zu kommen. Und dann bin ich halt
da fängt es schon an. Und wenn man sich dann doch durchringt, ne, dann verschwindet man wenigstens auf einmal.
Genau, ist auch so.
Man muss nur einmal gesehen werden, dass das entscheidend.
Genau, man muss sich, das habe ich auch meiner Freundin letztens gesagt, man muss sich nur kurz zeigen und dann
allen, die man kennt,
wieder interessant
Hallo sagen
machen und weggehen. Das funktioniert. Ich sag's dir und dann sagen alle so, oh, Phuket war da. Wo ist sie jetzt? Oh, die ist weg. Oh,
ach, verdammt,
Scheiße.
Sie hat verpasst. Sie hat bestimmt Tschüss
gesagt. Ich wollte
doch
mit ihr reden, verdammt. Ja. Zack, mach dich rar.
Sehr gute Taktik. Wo wir schon so bei diesen digitalen Verwerfungen des 21. Jahrhunderts sind.
Ach, das ist ja auch schön, ne? Ich will es gar nicht so schlecht machen.
Es ist tatsächlich einmal, wie haben wir ja schon gesagt, es gibt uns ja auch super viele Möglichkeiten. Also überhaupt, ich meine, ich bin ja schon, ich finde es ja schon absurd, dass ich irgendwie mit meinem privaten Facebook-Account da irgendwie rein theoretisch 3000 irgendwas Leute erreichen kann. Das ist ja schon absurd genug.
Ja.
Einige davon kenne ich überhaupt nicht.
Ja, wer sind die?
Weiß nicht, wo die herkommen. Aber dass man theoretisch so eine Reichweite mit so einfachen Mitteln haben kann, ist natürlich, überhaupt diese ganzen digitalen Möglichkeiten sind natürlich eigentlich auch ein Traum. Und dass die andere Seite davon ist ja eben dieses Release-Geschäft. Ich habe dich jetzt eben ganz selbstverständlich sozusagen gefragt, ob es da ein Album gibt oder dann ein Album kommt. Und du hast auch recht selbstverständlich gesagt, ja, da kommt ein Album. Das heißt, für dich gibt es das Format Album noch und
ja,
am Ende bringen ja auch alle Alben raus. Aber man sagt ja häufig oder viele Leute sagen, dass das Album ist tot oder es stirbt. Und eigentlich geht es darum, starke Singles rauszubringen, ja, die irgendwie genug Hype entwickeln, um dann bei Spotify und Co. zu funktionieren.
Ja, so ist es.
Ja, im Pop.
Absolut. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Ich habe sehr viele Alben Singles rausgebracht. Habe aber für mich gemerkt, habe mich jetzt einfach nur beobachtet, wie es mir immer geht, wenn ich so auf Spotify bin und Leute finde. Und tatsächlich finde ich es interessant, wenn ich jemanden cool finde, dann auch ein ganzes Werk zu sehen und nicht nur so einen einzelnen Song. Und ich glaube, dass das zwar ein bisschen ausgestorben ist, aber es trotzdem noch irgendwie cool ist. Also ich bin immer noch dafür. Aber ich würde jetzt nicht nur Alben rausbringen, sondern ich achte auch darauf, dass es coole Songs sind und coole Singles. Und ich bin ja zum Beispiel gar nicht so auf Mainstream aus. Von daher kann ich da meine Kunst machen und für mich wird das ein rundes Album so. Aber
liegt das auch daran, dass du sozusagen dadurch, dass du als Background-Sängerin eben auch Geld verdienen kannst und so, dass du dadurch ein bisschen davon befreit wirst? Also dass du sozusagen jetzt, wenn wir jetzt wieder Lena nehmen, bei der Mainstream-Künstlerin sozusagen Background singst, dass dich das ein bisschen frei macht, um in deiner Kunst nicht so sehr auf die Charts oder so gucken zu müssen?
Mm-mm, eigentlich nicht. Also nicht die finanzielle Freiheit, sondern eher, ich möchte Musik machen, die ich fühle. Und möchte nicht danach gehen, ob es irgendwie im Radio läuft oder nicht, sondern ich glaube, je authentischer das ist, desto mehr wird es halt irgendwie auch angenommen. Und ich glaube, es gibt genug Leute, die das fühlen. Zum Beispiel Lena fühlt diese Musik, deswegen macht sie die auch. Aber ich fühle sie, für mich wären sie nicht gemacht.
Du würdest eben nicht das Gleiche machen.
Genau, weil ich andere Musik höre oder weil ich andere Musik fühle. Und sie fühlt es halt einfach. Sie schreibt ja auch ihre Songs. Ist ja nicht so, dass sie die vorgesetzt bekommt. Und dadurch sind wir halt irgendwie jeder in seiner Welt unterwegs und es ist beides total berechtigt, aber ich möchte nicht den Ansatz haben, dass ich nur wegen Geld Musik mache.
Und eben auch nicht sagen, ich mache jetzt ein Album, dann brauche ich 3 Songs für den Club, eine Herzschmerzhymne
und
eins zum richtig abfeiern.
Ja, genau.
Einer für die Mädels dann noch.
Nicht so viele Balladen, bla bla bla.
Dann noch einer für die Jungs.
Genau.
Ist ja immer bei so, ich sag mal so, so durchschnittlichen Deutschrap-Alben kann man das manchmal so.
Ja,
Zeit lang habe ich sehr viel Deutschrap gehört und auch wirklich schlechte Sachen. Habe ich mir das ganze Spektrum reingezogen. Da gibt's wirklich richtig durchschnittliche Alben, wo du total merkst, ja, okay, das ist jetzt irgendwie was für den Club.
Ja.
Jetzt sind 2, wo wir auf hart machen. Dann kommt was für Mutti oder für die Mädels, wo man die weiche Seite zeigt. Dann kommt noch ein Gangster-Track so.
Ja.
Und dann kommt irgend so ein Sex-Track. Also irgendwie so eine komische Rezeptliste, so eine Einkaufsliste für ein Album. Darauf hättest du eben keine Lust sozusagen.
Nee. Wobei ich jetzt, Lena macht das natürlich auch nicht, ne? Das ist bei ihr, glaube ich, dann einfach, das passt einfach perfekt. Ist einfach gut geknüpft.
Dadurch, sie macht jetzt ja auch keine, ich kenne jetzt auch von ihr keine Sommer, Sonne, Strand. Also dass man so Sachen machen würde, die wirklich nur jetzt für, also Pietro Lombardi zum Beispiel, glaube ich, der hat einfach erkannt, dass man Songs machen muss, die wie Despacito klingen und wozu man einen guten Moloko am Strand trinken kann.
Richtig, genau. Die schreibt schon authentische Texte und alles, was sie beschäftigt. Und es funktioniert aber auf einer Mainstream-Plattform. So.
Ja.
Und bei mir ist halt einfach, ich habe ja auch nicht den Fame, den sie hat. Sie ist ja ganz, ganz woanders als ich. Und ich schreibe halt Songs, die mich beschäftigen. Und dann versuche ich das so einzupacken, wie es ist. Und mach mir da gar keinen Stress, dass es jetzt irgendwie krass abgehen muss oder so.
Mhm.
Sondern ich will nur, dass das Gefühl transportiert wird. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich schon happy. Und klar habe ich jetzt nicht irgendwie 1 Million Streams, aber ich gebe da ein F drauf.
Und die Millionen Streams sind ja am Ende auch nur was? 12,50 € je nach Deal. Also.
Ja, echt. Sorry, aber davon kann ich auch nicht leben.
Jetzt sind wir natürlich von meiner eigentlichen Frage, wo wir vorhin waren, völlig abgeschoben.
Da
kommen wir gleich wieder hin, aber wo wir gerade da sind, weil du es vielleicht schon gesagt hast, möchte ich nochmal eine Kernfrage aus diesem Podcast, die wir öfter mal versuchen zu beantworten, einbringen. Warum machst du überhaupt Musik? Du hast jetzt gerade gesagt, du willst diese Gefühle transportieren. Ist das auch der Kern, warum du überhaupt sagst, ich will eigene Musik machen, ich mache Musik?
Ja, voll. Also ich glaube, Musik lässt mich immer irgendwie was Gutes fühlen. Ich liebe auch Musik hören von anderen Künstlern. Ich habe Bock, was zu erzählen. Ich glaube, dass ich damit Leute auch erreiche. Es ist einfach für mich eine Kunstform, so wie andere Leute irgendwie es geil finden, Pullover zu stricken. Finde ich das geil, Musik zu machen. Und ich habe mir dann halt natürlich auch den Weg gesucht, dass ich das auch veröffentliche und jetzt nicht nur zu Hause unter der Dusche singe, sondern habe versucht, mein Hobby und meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Und das ist eigentlich das Kernding. Und was daraus entsteht, es liegt eh nicht in meiner Hand. Ob es jetzt ein Mega-Erfolg wird oder nicht.
Genau, wie du eben gesagt hast, es ist nicht so wichtig, dass es ein Riesenerfolg ist. Aber es ist ja schon wichtig, dass du es nach außen eben trägst und
genau,
dass das auch rezipiert wird von irgendwem.
Also ich habe schon Bock, dass das Leute hören und dass vielleicht ich Leute finde, die das auch geil finden und mit mir fühlen und sagen, geil, ich will auf ihr Konzert, weil ich das einfach ultra geil finde und sie singt toll und bla. Ich will natürlich auch gerne eine Gruppe ansprechen damit, aber würde mich jetzt nicht verbiegen im Sinne von, ich produziere, schreibe jetzt einen Song nur für die, um Mainstream zu landen.
Ja.
Das ist nicht meine Aufgabe. Das mache ich dann für andere Künstler. Das kann ich dann so rummachen. Aber wenn es jetzt um meine Musik geht, dann mache ich einfach das, was ich fühle und was ich denke. Und wenn ich dann Leute erreiche, ist es umso krasser. Und wenn nicht, dann gut, dann ja, habe ich Gott sei Dank ja auch Plan B. So.
Also dann könntest du auch aufhören und würdest nur die Sachen von anderen machen. Oder für andere
ja,
und mit
genau.
anderen.
Also Hauptsache schreiben und Songs machen.
Aber so. Du könntest vermutlich niemals ganz aufhören mit Musik.
Nein, das könnte ich nicht. Habe ich lange drüber nachgedacht. Und es gibt immer Momente, wo ich das Gefühl habe, ich muss aufgeben. Und ich bin vielleicht einfach nicht gut genug oder so. Ich glaube, das kennt jeder Künstler. Aber witzigerweise ist das so schnell weg wieder. Weil ich eigentlich glaube, dass ich das dann doch ganz gut kann.
Und die Leidenschaft für die Musik dann doch
ja,
immer wieder.
Ja, ich habe halt richtig Bock, Mann. Ich habe richtig, hab richtig Bock, Songs zu schreiben.
Müssen wir schnell fertig werden, wieder Musik machen.
Ja, es macht halt Spaß. Also ich fühle mich nach jedem Song, als hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, einen Kuchen gebacken. So fühlt sich bestimmt auch irgendwie ein Koch oder so, wenn er sein Essen fertig hat und dann so da vor sich liegen hat. Dann denkt er so, ja Mann, das war ich. Ich habe es gekocht und den Leuten schmeckt's. Boom. Und so habe ich das mit Musik, dass ich das einfach, echt, das gibt mir ja was, sonst würde ich es nicht machen. Wenn ich es nur für andere Leute machen würde, weiß ich nicht, wäre es halt irgendwie auch sad.
Wäre es ein bisschen leer.
Ja.
Wo wir vorhin eigentlich waren, war ja tatsächlich, wie das alles angefangen hat. Mit 18 hast du mit Magic's Music Maker dann die ersten Beats gemacht.
Ja. Ja.
Was ist dann daraus geworden?
Ach so, ja, schlechte Beats auf jeden Fall und dadurch habe ich dann aber über die YouTube-Plattform mehr ein paar Leute kennengelernt, die dann mit mir arbeiten wollten, die anfangs auch für mich geschrieben haben und dann habe ich das aber nicht gefühlt und dann habe ich eine Gesangsausbildung in Hamburg gemacht und habe dadurch Leute kennengelernt. Und dann ging das irgendwie so langsam los, dass ich halt immer wieder Songs geschrieben, also ich habe immer Songs geschrieben, aber dass es dann eine andere Ebene angenommen hat und dann wurde es immer besser und ja, habe ich immer mehr Leute kennengelernt.
Ist es dadurch dann auch, also diese Background-Sängerin Jobs, hast du die dann auch über deine Gesangsausbildung sozusagen?
Nee.
Bist du da so rangekommen?
Nee, nicht darüber direkt, aber ich habe durch die Szene Leute kennengelernt, die dann mal gefragt haben und gesagt, hey, hast du mal Bock, irgendwie Chöre für mich einzusingen? Oder mit mir live unterwegs zu sein.
Also es spricht sich dann quasi rum, die kann toll singen.
Ja.
Und wenn man dann jemanden braucht, dann.
Genau.
Okay. Weil also aus der Metal-Szene, sag ich mal.
Da werden keine Background-Sänger gebraucht.
Naja, wir haben tatsächlich auch, wir haben auch so Chöre auf der Platte. Also ich melde mich dann nächstes Mal bei dir.
Ja, genau.
Aber wir müssen die dann so, wir müssen die dann echt so faken. Also es gibt so einen quasi Kinderchor in einem Song auf unserer aktuellen Platte. Das ist unser Gitarrist und seine Freundin.
Ja.
irgendwie mehrmals verschiedene Höhen zusammengebaut im Studio, weil wir einfach keine, wir hätten fast den Kinderchor bekommen, der irgendwie auch für Udo Lindenberg gearbeitet hat in der Zeit. Sollten nämlich eigentlich am gleichen Tag im Studio sein.
Aha, okay.
Dann hatten wir eigentlich so eingefädelt, dass wir denen dann irgendwie auch ein paar Euro geben und die bei uns nochmal schnell zwei, drei Dinge einsingen. Aber irgendwie hat sich das dann doch nicht ergeben, die waren doch nicht da und so. Also wir haben es dann gefaked. Aber bei uns gibt's jetzt, also in der Metal-Szene gibt's das jetzt nicht, dass man sagt, ey, du schreist ja auch geil. Also zu wenig, muss ich tatsächlich sagen, weil ich finde, es gibt natürlich Features in der Gothic und in der Metal-Szene, aber da muss ich tatsächlich sagen, ich finde das immer schade, dass es, da geht's immer eher so darum, dass du dir halt jemanden auf einen Song holst, der im Prinzip der unter Umständen den Song 3-4 Mal verkauft, also einfach Namen, ne? Mhm. Klar gibt's ja in der Popwelt genauso, dass man sich dadurch eben auch supportet, ist ja auch schön, aber tatsächlich gibt es das selten bis nicht, habe ich das Gefühl, dass man so sagt, ey, der singt geil oder schreit geil, den will ich jetzt, hole ich jetzt mal auf den Song rauf. Also auf jeden Fall deutlich weniger, aber es gibt sowieso so ein paar so Mechanismen, die ich im Pop auch so diese Songwriter zusammenarbeiten, das machen wir ja auch, habe ich hier im Podcast auch schon mehrmals erzählt, dass wir bei unseren Produktionen halt auch mit Songwritern zusammenarbeiten und auch unser Produzent teilweise Sachen schreibt. Also bei uns ist das so eine bunte Mischung, wer geschrieben hat. Und dann gibt's auch mal Songs, die hat unser Drummer geschrieben, so. Und,
voll cool.
Der halt ein super Multi-Instrumentalist ist und so. Und andere Songs haben halt drei Leute geschrieben, so. Es ist wirklich ganz unterschiedlich. Und das ist aber ja generell bei uns in unseren Nischenmusikrichtungen, wo ich unterwegs bin, noch nicht so angekommen. Es hat ja auch total viel Power, dass man sagen kann, nehme mir hier ein ganzes Team und wir machen die Songs. Das kann total stark sein.
Absolut.
Natürlich ist es manchmal auch gut, wenn man so, wie du auch sagst, wenn es dir um deine ganz persönlichen Geschichten geht, dann willst du wahrscheinlich auch mal sowas Pures alleine schreiben, ne? Wo du sagst,
genau.
Das,
auch, genau.
Da soll ja dann auch keinen anderen Hand drin haben.
Genau.
Aber diese Möglichkeiten zu haben, finde ich eigentlich total gut.
Ja, ich finde es auch mega spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Single Say It Again, habe ich auch zum Beispiel den Chor noch von Joshua Sommer heißt er, einen auch nochmal doppeln lassen, weil ich halt das geil finde, nochmal irgendwie so einen anderen Ton mit reinzubringen. Aber ja, es wird halt nicht so oft gebucht, aber ich hatte jetzt irgendwie eigentlich relativ echt Glück in solchen Sachen für Isel. Dann habe ich witzigerweise auch für Doro Pesch habe ich auch die Chöre eingesungen.
Schade, dass Jan heute nicht da ist, der ist großer Doro-Fan.
Wirklich?
Und natürlich, wir haben auch schon mal Jans Hauptziel ist, dass wir Bela B. in diesen Podcast bekommen, aber da muss ich kenne jemanden, der kann nochmal den Doro-Kontakt eventuell herstellen.
Okay, sehr gut.
Das ist ja auch sehr geil, ja.
Ja.
Die Queen of Metal.
Ja, genau. Soldier of Metal hieß, glaube ich, das Album oder so. Ja, und dann Michi Reinke, was halt Singer-Songwriter-mäßig ist, dann bis jetzt zu Tim Bensko, der halt irgendwie klassische Popmusik macht, das ist und solche Kinderchöre und so ein Krams habe ich auch so oft schon gemacht.
Gut, muss ich mich also wirklich melden, wenn wir mal wieder einen Chor brauchen für eine Produktion.
Bin für alles offen. Ich gebe immer mein Bestes, sage ich jetzt mal.
Sehr gut. Also auch für unsere Hörer, wenn ihr gerade eine Produktion macht.
Hey Leute, ruft mich an.
Mal Chöre, meldet euch.
Ich kann auch reden.
zur Not kann sie sogar reden.
Genau, ich könnte sogar für euch irgendwelche Werbesachen einsprechen, denn ich habe auch eine Sprecherstimme. Wow.
Sehr schön. Das war unser Sponsor, Buket. dann sind wir ja sozusagen so ein bisschen im Heute angekommen schon.
Ja.
Das heißt, wir haben jetzt schon gesagt, du willst an einem Album arbeiten. Was kommt denn ansonsten jetzt so, was hast du jetzt sonst so vor?
Also ich plane gerade ein Video für eine nächste Single. Das wird ein bisschen aufwendiger alles und wird sehr viel Kraft und Energie kosten, aber ich habe da mega, mega Bock drauf. Und dann soll halt Ende des Jahres halt auch dann, wie gesagt, dieses Album rauskommen. Und da kommt jetzt, überlege ich gerade das Konzept dazu. Und ja, das ist quasi der Plan für dieses Jahr. Dieses Jahr wird jetzt nicht so viel released wie letztes. Letztes Jahr habe ich irgendwie 3-4 Singles rausgebracht. Also unter anderem 3 eigene und dann ein so ein Featuring. Und dann ging es im Januar direkt weiter mit Max Lean. Da haben wir so einen Club-Track zusammen gemacht. Und dieses Jahr soll so ein bisschen low-key, aber dafür dann so geil.
Dafür richtig gut.
Ja.
Und konzentrierst du dich dann jetzt auch mehr auf deine eigenen Sachen, oder?
Ja, gerade schon, ja. Definitiv.
Wenn diese Folge rauskommt, Das muss ich mal nachgucken. Das ist höchstwahrscheinlich in der ersten Märzwoche.
Mhm.
Dann ist am Sonntag, den 8. März, das Ladies Artists and Friends Konzert.
Ja, am Weltfrauentag.
Bist du auch dabei, ne? Genau, ja. Am Weltfrauentag. Frauenkonzert am Weltfrauentag,
ja,
quasi.
Voll gut.
Aber nicht nur für Frauen, auch für Artists und auch für Friends.
Genau.
Da könnten auch Männer bei auftauchen.
Auf jeden Fall.
Aber
Gender hier.
Hauptsächlich du und weibliche Acts,
genau,
sag ich mal.
Genau.
Haben wir auch letzte Woche schon mit Magnus Landsberg drüber geredet, dass das ja also ich bin total beeindruckt, wie das so, mit wie viel Aufwand und mit wie viel Liebe das aufgezogen wird für
voll,
so ein,
ja,
Clubkonzert.
Absolut.
Das heißt, wenn ihr diese Folge jetzt sofort hört, dann habt ihr vielleicht noch die Chance, noch eine Karte zu bekommen und vorbeizugucken im Knust. Dafür wollte ich einmal nochmal Werbung machen.
Ja, sehr gut.
Unter anderem auch mit Mio und Mona M., beide bekannt aus Bandleben, der Podcast von mit und über das Musikmachen.
Ja.
Genau, das heißt, bei Bookit ist jetzt dieses Jahr hauptsächlich Bookit angesagt.
Ja.
Das Solo-Projekt.
Genau.
Was sind da so deine Ziele, also wenn wir jetzt sozusagen mal mittellangfristig gucken?
Also dadurch, dass ich jetzt gerade alles immer alleine mache, komme ich natürlich an meine Grenzen. Und ich glaube, ich würde mir für dieses Jahr einfach wünschen, da ein bisschen mehr Support von vielleicht einem Management oder einem Label oder so,
also
zu bekommen.
Also so ein Industrieteam so ein bisschen aufzubauen. Auch.
Genau, ein cooles, aber
ja, es ist
nicht so ein Moneymaker.
Oder Schnacker.
Ja, genau. Oh Gott, es gibt so viele Schnacker in dieser Branche. Das ist furchtbar. Ich habe Bock auf richtig ehrliche Leute und auf Leute, die dran glauben und Bock haben und auch Zeit investieren und ja, ehrlich einfach sind so. Und darauf hätte ich richtig Bock, dass man da ein bisschen schaut, dass man mit jemandem zusammenarbeitet, der mehr Know-how hat, weil ich bin halt keine Businessfrau in dem Sinne.
Ja.
Ich möchte das, klar muss man es ein bisschen sein, aber ich finde es schön, wenn ich mich nur auf die Musik und auf meine Kunst,
sein.
Genau, ja. Es gibt da ja genug Fächer, haben wir ja gerade auch gesagt. Und dadurch, dass ich auch mitproduziere, habe ich auch nochmal eine ganz andere Verantwortung. Genau, das wäre nice. Das würde mein Leben nicer machen. Ja.
Also wenn ihr definitiv ein Industrieteam seid, was Bock habt. du hast ja schon viele auf vielen Bühnen gestanden dann dementsprechend.
Ja.
Gibt es sowas, wo du sagst, das war so das geil, oder sagen wir mal erstmal vielleicht, hast du auch wie Solo-Konzerte? Hast du da schon viel gemacht? Oder ist das jetzt erst, startet das jetzt erst so?
Das startet erst richtig. Also ich hatte vor 2-3 Jahren mal so eine Phase, wo ich sehr viel live aufgetreten bin und das kommt jetzt hoffentlich ab diesem und nächsten Jahr auf jeden Fall mehr auf mich zu.
Bei den Background-Sachen, was ist da so das Geilste, was du gemacht hast, wo du sagen würdest, das ist echt irgendein Event oder so, wo du sagst, das ist das Ding?
Also ich muss sagen, der Bambi, der war schon krass für mich. Also da war ich echt mal aufgeregt. Ich bin eigentlich nicht mehr aufgeregt auf der Bühne, aber das war ein echt krasses Ding für mich. Und das war mit Sarah Connor und letztes Jahr hatten wir auch mit Lena ein hier in der Barclaycard. Da wollte ich auch schon mal immer mal auftreten. Das war was ganz Besonderes. Ansonsten mag ich auch kleine Konzerte. Also ich mag es auch, wenn es intim ist.
Ich finde, das sind immer so zwei sehr unterschiedliche Dinge. Also
absolut.
Es hat beides so seine
den Reiz,
Stärken,
ne?
Und Schwächen, sozusagen,
genau.
So seine eigenen Reize. Aber wie ist das so beim Bambi oder in der Barclaycard Arena? Also wir haben hier bei Bandleben ein Urmythos sozusagen, der aus unserem Ursprung, aus kleinen Rockschuppen irgendwie kommt. Und zwar gibt es ja im Catering immer so Naschsachen. Also so Naschis, die da irgendwie stehen, wenn man ankommt. Und da gibt es oft so diese kleinen Schokoriegel. Und zwar traditionell bei Jan und mir fast immer nicht die echten, sondern die vom Lidl. Also so Milky Way und Twix, aber nicht Milky Way und Twix, sondern das heißt dann irgendwie,
ja,
ne, so die Aldi-Version sozusagen. Das interessiert mich jetzt, weil ich werde mit meiner Band nicht zum Bambi oder in die Barclaycard Arena kommen jemals. Gibt es da dann die echten?
Ja.
Da gibt es dann Twix, da gibt's dann tatsächlich Twix und Snickers.
Auf jeden Fall.
Das ist ja richtig geil.
Ja, nice, ne?
Okay, also ich muss doch irgendwas machen. irgendwas muss ich mit meiner Band anders machen.
Kannst ja im Rider reinschreiben, bitte die echten.
Ja, das ist aber tatsächlich.
Aber die Fakes sind doch meistens auch trotzdem die echten, nur.
Nee.
Sicher?
Nee, ich glaube nicht.
Es gibt ja so Produkte, die einfach nur anders verpackt werden.
Das höre ich auch immer
Kellogg's
wieder.
Kellogg's zum Beispiel.
Ich glaube tatsächlich, dass Milchmäuse und Schokobons in der gleichen Fabrik gemacht werden.
Ja.
Das ist einfach eine andere Form, weil die schmecken wirklich gleich.
Okay.
Aber bei diesen Regeln, die sind schon ein bisschen anders. Also die echten Twix sind einfach nur, die sind ein Stück geiler. Der Keks ist ein bisschen knackiger, das Karamell ist ein bisschen karamelliger. Mhm. Also irgendwie muss ich auch dahin kommen, so beim Bambi oder beim in der Barclaycard Arena zu spielen. Das scheint das Lohnniveau zu sein, wo man sich die echten leisten kann. Also das Problem ist, wenn ich es auf den Rider schreibe,
dann
lesen sie es entweder nicht oder halten das für eine so übertriebene Forderung, dass sie das natürlich
wirklich?
Nicht. Ach, manchmal gibt es super absurde Geschichten, also was so am Rider erfüllt wird und was nicht, also was offensichtlich nicht möglich ist. Also wir hatten das letztes Jahr, dass wir in einem Club, da waren wir Vorband und es war ausverkauft und die Hauptband musste trotzdem dann mit dem Veranstalter diskutieren, ob sie noch eine Flasche Jack Daniels kriegen.
Mhm.
Und er wollte die denen dann irgendwie für 30 Euro verkaufen.
Kannst auch selbst holen dann.
Also ja, also, genau. Für das Geld kannst du dich ins Auto setzen zum nächsten Kiosk oder jemanden zum Kiosk schicken und dem noch 10 Euro dazugeben sozusagen.
Genau, absolut.
Also manchmal ist es in der Welt der kleineren Rockbands ist es manchmal wirklich absurd.
Aber ich bin da auch nicht so anspruchsvoll, ehrlich gesagt. Also ich bin immer total happy, wenn man einen Backstage hat, wo man sich mal kurz hinsetzen kann und ein bisschen entspannt sein kann. Aber so, ich habe jetzt keine Forderungen oder so.
Ich brauche
jetzt unbedingt meine Gummibärchen, sondern.
Aber sie müssen nach Farbe sortiert sein.
Genau. Aber was mich halt manchmal nervt, ist, wenn es nichts Gesundes zu essen gibt. Mhm. So, ich mag halt so Obst, Gemüse und so ein Krams. Und wenn es dann gar nicht, und wenn du dann auf Tour zum Beispiel bist und sowas nicht gäbe, also bei Lena war es top, alles war echt 130%, dann würde es mich nerven, weil ich kann nicht einen Monat lang irgendwie nur so Pommes dann fressen, weil manchmal haben wir so Gigs und dann gibt's halt nur eine Brezel oder Pizza oder, und das kannst du auf Dauer, kannst du das nicht machen, wenn es jedes Wochenende hast, dann nervt dich das richtig.
Auf Tour ist es wirklich, da muss man auch sehen, wo man irgendwie seine Vitamine dann doch herbekommt.
Ne? Du brauchst die Kraft, du brauchst die Energie und dann kriegst du nur so einen Scheiß, so kannst du halt auch nicht funktionieren.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und da gibt's auch so manchmal so, also sind wir wieder bei mir in der Welt der kleinen Rockschuppen, so desto größer die Läden dann sind, desto besser wird das auch in meiner Erfahrung so.
Absolut, ja.
Aber gibt's auch so Läden, wo es dann irgendwie nur so eine, gibt's so eine komische Suppe mit Würstchen drin gibt so.
Wurst, wenn ich schon Wurst höre.
Ganz schlimm ist so Chili con Carne so. Und dann klasse, die Mutti vom Laden hat irgendwie einen großen Topf Chili con Carne gemacht. Und eine völlig geisteskranke Idee, Bands auf Tour Chili con Carne zu geben.
Ja, ne?
Also
danke.
So absolut
thanks
worst,
for nothing.
Worst
auf der Bühne.
Case-mäßig.
Ja, echt. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen, Leute.
Ich würde halt lieber ein trockenes Brötchen dann essen, so als irgendwie da. Also vor allen Dingen, wenn du so ähnliche Sachen dann irgendwie dreimal nacheinander in einer Woche dann siehst.
Ja, dann aber ich bin auch froh, wenn es keine Süßigkeiten gibt, weil ich bin so, ich liebe einfach Süßes und ich versuche immer das nicht zu essen.
Die Gefahr
und
dann ist zu groß dann.
Die einfach, ich esse alles auf, ich laufe das Thema dran vorbei und irgendwann überkommt es mich einfach und dann bin ich so.
Dann kannst du ja, wenn du das nächste Mal in der Barclaycard Arena oder vergleichbar spielst.
Ja, nehme ich das für dich mit.
Könntest du ja die Original-Schokoriegel uns mal zukommen lassen.
Ja, ich packe die ein und dann so. Ja.
Schickst du einfach
so eine Tupperdose mit.
Von der Tour ein DHL-Paket direkt zu uns schicken. Das wäre sehr gut.
Deal.
Sehr gut, da haben wir das schon mal klar gemacht.
Da gibt's genug.
Ja.
Das ist doch keiner.
Sehr gut. Das ist so ein bisschen so, ich habe so, dass du so einen Podcast hast, den du unterstützt mit Süßigkeiten.
Ja, genau.
So wie man so Patenschaft übernimmt.
Genau. Das könnte ich auch mit Bier machen. Es gibt ja immer viel zu viel Bier.
Trinkst du Bier?
Ja, schon, aber eigentlich nie.
Aber auf Touren nicht, also
selten.
Hätte mich jetzt auch ein bisschen überrascht, wenn ihr dann da irgendwie quasi mittags direkt loslegt und dann.
Nee, ich kann das auch nicht. Meine Stimme ist auch so eine kleine Mimose, die ist dann immer so, oh, scheiße.
Nein, bitte kein Bier mehr.
Deswegen muss ich da halt richtig immer ganz diszipliniert sein. Auch rauchen und so ist immer voll der Killer für mich.
Mhm.
Ich hasse das. Ich wünschte, ich wäre robuster. Es gibt ja Leute, die letztens hat auch ein Kumpel erzählt, dass Max Giesinger total viel wohl auch im Alltag singt. Also die ganze Zeit durch die Wohnung läuft und singt und der das total liebt, der lebt das so.
Ja.
Ich kann das gar nicht. Wenn
du musst deine Stimme schonen.
Ja, ich muss meine Stimme schonen, weil ich, das ist ein Mäuschen, was das angeht.
Ich habe das auch, ich muss mich daran erinnern, aktiv, wenn wir jetzt irgendwie auf Tour fahren und also wirklich eben mehrere Tage am Stück weg sind, dass ich auf der Hinfahrt einfach auch die Klappe halt.
Ja, genau. Also, Autofahrten sind das Schlimmste.
Dann macht man irgendwelche Musik an, singt mit und brüllt rum im Bus und macht irgendwelche Gags und so.
Genau.
Und dann kommst du an, bist eigentlich schon beim ersten Gig halbwegs heiser und dann wird es ja nur jeden Tag schlimmer.
Ja.
Also das Schlimmste, was ich erlebt habe, war, dass wir auf England-Tour waren und der erste Gig war, also erstmal habe ich meine Klappe auf der Hinfahrt nicht gut genug gehalten und die Hinfahrt ist ja lang, wenn man nach England fährt.
Mhm.
Und dann war der erste Gig direkt in so einem, quasi in so einem Keller, wo es kalt war. Also richtig kalt war einfach. Und da gab es auch keinen Raum, wo es nicht kalt war. Und ich war nach dem ersten Gig, war ich völlig heiser.
Oh, also ich habe
bei der letzten Show, wir haben glaube ich 6 Shows gehabt, bei der letzten Show in England war meine Stimme halbwegs wieder da, wo sie hingehört.
Mhm.
Und ich habe dazwischen die ganze Zeit die Klappe gehalten und Ingwertee getrunken. Quasi durchgehend. Ich hätte eigentlich eine Teeinfusion haben müssen, so. Das heißt, ich habe eigentlich dann auf dem Rest der Tour nur noch Tee getrunken und bin zur Toilette gelaufen und habe zwischendurch irgendwelche Pastillen gelutscht.
Boah, ich kenne das so.
Also das war, das kenne ich dann auch. Ich bin da auch empfindlich und ich habe auch immer Schiss, dass ich krank werde.
Ja,
also,
ich auch.
Ich habe da wirklich immer Angst um meine Stimme.
Ja, same. Total. Weil es ist ja quasi dein Kapital auch, ne? Damit verdienst du dein Geld. Du kannst halt nicht wie in einem normalen Job sagen, okay, ich mache jetzt mal eine Woche krank und dann komme ich nächste Woche wieder, ne? Und arbeite alles auf. Nein, du verzichtest halt irgendwie auf 2-3 Jobs vielleicht, wenn du Pech hast.
Und das ist sozusagen deine Stimme, dein Körper ist sozusagen dein Kapital, wenn man es dann so sagen will.
Ja, genau. Mein Körper ist mein Kapital.
Du kannst nicht irgendwie mit verschnupfter Nase im Büro sitzen und irgendwie trotzdem arbeiten. Also es gibt ja, also ich bin, wenn ich krank bin, dann kriege ich sowieso nichts richtig gebacken, aber es gibt ja Leute, die auch verhältnismäßig krank noch arbeiten, egal was sie machen.
Genau.
Man kann natürlich auch mit einer ziemlich verschnupften Nase noch Gitarre spielen unter Umständen.
Genau. Absolut.
Aber eben kannst nicht mehr besonders gut singen. Also.
Ja. Zumindest hört man es dann auch, ne?
Ja, genau.
Klingt so, irgendwie so dick die Nase irgendwie die ganze Zeit.
Wenn man ja ein Delay ist, dann geht's.
Ja.
Dann ist es möglich, aber sonst ist es ein bisschen schwierig.
Und man ist auch eingeschränkt stimmlich, also selbst.
Ja. Genau, die Frequenzen sind sozusagen weg.
Ja. Hast du schon mal auf der Bühne deine Stimme verloren?
Nee, tatsächlich war das bei diesem England-Ding so, dass ich wirklich direkt nach dem Auftritt eigentlich keine Stimme mehr hatte.
Krass.
Mir ist mal passiert, dass ich erst während des Auftritts gemerkt habe, dass so bestimmte Frequenzen nicht mehr richtig gut da sind.
Mhm.
Aber so wirklich währenddessen glücklicherweise noch nie. Mhm. Ich bin da auch so, wo ich eben schon gesagt habe, dass ich Angst habe um meine Stimme. Ich bin auch so, dass ich manchmal Angst habe, ob schlimme Dinge sozusagen auf der Bühne passieren, wie genau sowas.
Mhm.
Oder irgendwie, ich muss zum Beispiel immer direkt vorm Auftritt pinkeln gehen. Mhm. Also wirklich 2 Minuten vorher, nochmal, egal ob ich davor schon 4-mal war, ich gehe dann auf jeden Fall nochmal. Es ist aber noch nie so, dass ich auf der Bühne auch nur gemerkt hätte, ob ich pinkeln muss.
Tut man auch nicht.
Und erst recht nicht, das absolute Horrorszenario, dass ich mich einpinkle auf der Bühne, ist auch noch nie passiert und wird auch nicht passieren können.
Wird auch nicht.
Weil das Adrenalin auf der Bühne spült diese ganzen Probleme einfach weg. Aber davor denke ich, oh Gott, lieber alles muss hier jetzt irgendwie funktionieren. So.
Auch ich finde es total spannend mit diesen Alltagsgedanken, die einen manchmal ja total fertig machen. Und sobald man auf der Bühne steht, hat man alles vergessen. Man weiß, also man ist voll in dieser Sache drin.
Ich weiß gar nicht, ob ich da im Podcast mal drüber geredet habe, aber mir geht es auch so, dass ich das Gefühl habe, das ist wie so ein Schleier ist, der auf der Bühne weggeht. Und das bezeichne ich als, also dass das Erlebnis auf der Bühne hyperreal ist. Also realer als die Realität sozusagen. Mhm. Das ist vielleicht jetzt auch ein pathologisches Problem von mir, aber wenn ich so durch das normale Leben laufe, dann kommt mir das unrealer vor als auf der Bühne.
Mhm.
Eher so ein bisschen so, als ob ich einen Körper hätte, den ich steuere.
Mhm.
Und auf der Bühne fehlt dieser Abstand.
Mhm.
Auf der Bühne bin ich komplett im Jetzt sozusagen.
Genau, das ist nämlich das Ding.
Im echten Leben wirkt alles so ein bisschen verzögert, ein bisschen unecht, ein bisschen simulierter. Kann auch sein, dass wir in einer Simulation leben. Ich kann es nicht ganz ausschließen.
Ja.
Aber
glaubst du das wirklich?
Nein, glaube ich nicht.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich so ein so anderes Gefühl auf der Bühne. Das ist hyperreal und fühlt sich viel echter und viel direkter an als jemals anders sozusagen. Es kann sein, dass das bei so Extremsporterfahrungen oder so auch
das
so ist.
Das ist so.
Sowas traue ich mich immer nicht. Deswegen.
Das ist genau das Ding, weil ich glaube, wenn du Fallschirm springst, bist du im Jetzt. Du bist gezwungen, im Jetzt zu sein, weil du verdammt nochmal fällst.
Der Körper schaltet quasi auf jetzt hier volle Action so.
Und das hast du halt auch auf der Bühne. Und im Alltag bist du halt immer in der Vergangenheit und in der Zukunft. Ja. Das, was du irgendwie gerade gemacht hast oder wo du hin willst, und siehst halt irgendwie das um dich herum gar nicht.
Das ist wahrscheinlich das, was ich als so eine Art Verzögerung wahrnehme. Dieses, dass die Gedanken immer um irgendwas kreisen und immer tatsächlich so wie so eine, wie bei einem Computer, so ein Delay hervorrufen, so eine Latenz.
Zum Beispiel auch beim Sport, ey, wenn du auf dem Laufband bist, da denkst du ja nicht irgendwie, ich laufe gerade Laufband, sondern nein, bist irgendwie schon irgendwie in den nächsten 3-4 Stunden und überlegst, wie du die Mail beantwortest oder das machst. Oder Autofahren ist auch so ein Klassiker. Fährst und am Ende denkst du dir so, krass, wer ist eigentlich gefahren? Ja, weil ich bin gar nicht aktiv gefahren.
Das passiert mir auch bei längeren Fahrten, dass ich manchmal verschwinde.
Ja,
also
genau.
Also dass ich dann merke, oh, ich bin jetzt gerade irgendwie 2 Stunden gefahren, die habe ich aber verpasst.
Genau.
Davor war ich noch bewusst dabei und danach auch wieder.
Genau.
Ja.
Es ist definitiv ein Bewusstseinsding, sagt Eckhart Tolle, den ich jetzt kürzlich gelesen habe.
Eckhart Tolle, der Sponsor dieser Sendung.
Ja, genau. Kaufen Sie jetzt von Eckhart Tolle.
Kann das tatsächlich, genau, Eckhart Tolle empfehlen wir. Aber ich kann das tatsächlich an dieser Stelle mal, wir machen wenig so, in diesem Podcast ja wenig Hausmeisterei, nenne ich das. Aber ich kann das tatsächlich nochmal erwähnen, bandleben.de ist komplett unkommerziell. Wir haben keine, wenn wir jemals
bald
sagen, dass wir
mit Süßigkeiten Sponsor, dann nicht.
Eventuell haben wir bald unseren ersten Sponsor.
Sponsored by Buket.
Wir brauchen dann so einen Jingle von dir. Du kriegst dann immer so 15 Sekunden in jeder Folge, wo du dich bewerben kannst.
Finde ich richtig gut.
Im Austausch gegen die Schokoriegel.
Ja.
Aber bis jetzt ist Bandleben komplett unabhängig, unkommerziell. Wir kriegen keinerlei, ihr könnt uns nicht mal Geld geben, wenn ihr wollt. Zumindest bis jetzt. Meldet euch. Aber das wollte ich nur einmal erwähnen, weil manchmal wissen die Leute ja auch gar nicht, verdienen wir Geld hiermit oder ist das irgendwie, ja, hat da irgendjemand was von? Nein, wir machen das einfach, weil wir da Bock drauf haben.
Voll cool.
Genau, wir sind schon fast am Ende jetzt tatsächlich.
Ich sehe da gerade, du hast ein Autogramm von Carmen Geiss.
Ja.
Why?
Also. Ich hatte eine Phase in meinem Leben, da habe ich viel so Trash-TV geguckt.
Oh ja.
Und zugegebenermaßen habe ich nicht mal besonders viel Geissens geguckt, aber ein bisschen schon. Es ist schon auch eine geile Show gewesen, vor allen Dingen, als sie noch ziemlich fresh war.
Ja.
Und
Robert!
Ich habe halt viel, auch Schwer verliebt war sehr gut, habe ich geguckt. Das war so, dicke Leute suchen Partner, die wurden so dann miteinander verkuppelt. Das war wirklich,
Es ist so,
eine der menschenfeindlichsten Sendungen, die es auf jeden Fall gab.
Unfassbar.
Ich finde diese ganzen Bachelor-Dinger und Germany's Next Topmodel teilweise noch schlimmer, noch einen Tick menschenfeindlicher.
Absolut. Guckst du den Bachelor?
Nee.
Ich ja.
Ich wollte
geoutet.
Ich verstehe es auch nicht, warum man es guckt.
Es ist so schlimm. Ja.
Vielleicht kannst du mir das.
Es ist ein bisschen wie so ein Unfall.
Ach so.
Musst halt irgendwie zugucken.
Also die finde ich noch ein bisschen schlimmer. Bei Schwer verliebt hat man immerhin noch so getan, als ob man, also die waren immer noch nett zu denen, so, die haben zwar die natürlich bloßgestellt, aber die haben halt auf der anderen Seite auch denen irgendwelche Leute vorbeigeschickt, in die sie sich verlieben sollten.
Mhm.
Und die haben immer Kuchen mit denen gegessen. Also jede Folge hat damit angefangen, dass sie dann zu den Kandidaten, ich glaube, das hat Vera gemacht. Ich bin mir aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Die Moderatorin dann zu den Kandidaten kommt.
Die by the way, einen sehr absurden Instagram-Kanal hat.
Ich zeig dir gleich noch meine Vera-Gewürzbox. Und meine Instagram-Nachrichten von Vera an mich.
Was?
Mhm.
Okay,
das
now
checken
we're
wir
talking.
Gleich nochmal aus. Ich bin voll drin. Jedenfalls, eine Zeit lang war ich sehr im Trash-TV-Game. Mhm. Und dann bin ich so durch Zufall auf Carmen, also auf die Geissens natürlich gestoßen und darauf gestoßen, dass Carmen Geissens Single rausgebracht hat.
Ja, Jet Set.
Genau, einmal das. Sie hat danach aber noch einen Song rausgebracht.
Dass ich das überhaupt weiß.
Um den geht es, glaube ich, dabei. Das war irgendwie so Miami Love oder irgendwie so.
Oh
und dann irgendwie, aus irgendeinem Grund bin ich auf ihrer Homepage gelandet und da gab es ein Gewinnspiel. Und manchmal gibt es so Gewinnspiele auf Homepages, auf die keiner geht.
Ja,
und dann schickt man da eine E-Mail hin und sagt,
und gewinnt.
Ich möchte teilnehmen. Und genau, wenn man zu Gewinnspielen geht, wo keiner teilnimmt, dann gewinnt man nämlich automatisch. Das heißt, ich habe da hingeschrieben, irgendwie betrifft Gewinnspiel, ich würde die Autogrammkarte gern gewinnen. Und dann habe ich die, glaube ich, 2 Tage später gewonnen. Und weil ich einer von den 5 Leuten war, die sich da gemeldet haben.
Vielleicht deswegen warst du auch der Einzige.
Ein Carmen Geiss Autogramm.
Cool.
Und das ist eine meiner wichtigsten Trophäen. Und auch für ein musikalisches Vorbild natürlich für mich. Das ist auch klar.
So gut.
Wenn du wenn du so auf der Bühne warst und so gesungen hast, sagen wir mal, zum Beispiel bei Lena, die spielt ja wahrscheinlich jetzt auch Konzerte, die jetzt nicht nur eine halbe Stunde lang sind. Mhm. Das ist ja ganz schön Arbeit. Was machst du dann als allererstes, wenn du von der Bühne gehst?
Alle umarmen. Das ist das Erste, was wir eigentlich machen. Wir umarmen uns und dann gehe ich tatsächlich snacken.
Mhm. Also du packst die Schokoriegel für Bandleben ein und genau. Isst die gesunden Snacks.
Genau. Gut. Ich esse dann so die Weintrauben. Ich weiß nicht, ich muss aber danach immer so ein bisschen entweder was trinken oder was essen. Mhm. Und
die Energie ein bisschen auffüllen.
Ich brauche auch Ruhe ganz oft danach. Ja. Also ich bin dann kurz gehypt und total glücklich, aber dann muss ich mich kurz auch hinsetzen und ich bin dann wirklich ausgepowert. Es ist nicht für mich nur so, yeah, geil, alles, sondern das ist auch körperlich anstrengend einfach. Ich gebe wirklich 200% dann. Und deswegen, aber es geht allen so. Die sind dann alle eher so in so einem Chill-Mood.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall interessant, dass wir jetzt oft umarmen gehört haben, nachdem wir auch schon ganz andere Antworten gehört haben. Aber,
was denn sonst? Was machen die anderen?
Ne, Drogenkonsum haben wir schon gehört.
Nee. Dann, wirklich?
Ja.
Oh, krass.
Dann,
ich bin ja so ein Anti-Drogi, ey.
So Sachen, also ich mache ja, nicht immer, aber ich muss meistens auch, brauche erstmal Ruhe. Also ich breche weitestgehend auseinander so. Und also ich bin auch körperlich verausgabt danach. Und ich brauche oft danach wirklich, also ich muss im Prinzip danach eigentlich alleine in einen schwarzen Raum ohne Licht so. Ich muss einmal weg von allen. Ja. So. Und einmal ganz alleine und sein. Es ist auch tatsächlich so ein Gefühl, dass ich manchmal, es ist ein sehr psychologischer Podcast, was meine Person betrifft, diese Folge. Aber ich habe tatsächlich manchmal nach Auftritten ein Gefühl von extremer Einsamkeit.
Hm. Oh.
Und das...
Das kann ich voll verstehen. Das haben aber viele.
Das ist dann so ein, ja, wie so ein so richtiger Blues danach. Irgendwie das geht dann auch wieder weg, aber erstmal muss ich dann einmal so, wirklich mich einmal so abklinken auch.
Ich bewundere auch Künstler, die so direkt nach einem Konzert dann noch Meet and Greet oder irgendwelche Autogramme schreiben, weil ich bin dann ganz porös danach. Ich fühle mich dann auch wie du.
Also ich brauche
so
erstmal eine Pause,
Ruhe.
Danach kann ich das auch dann wieder machen.
Genau, aber da muss schon eine Stunde Minimum vergehen und dann komme ich wieder zurück ins Leben.
Dann bist du back.
Genau, aber schon krass.
Ja, das war Booket.
Tschüss.
Hast du noch etwas, was du bewerben möchtest oder dringend loswerden möchtest?
Bewerben? Ich habe ja im Dezember habe ich eine Single rausgebracht, die heißt Guessing Games, und da würde ich mich natürlich freuen, wenn sich das Leute auf Spotify anhören würden und vielleicht sogar in ihre Playlist tun würden. Denn meine Algorithmen sind scheiße, by the way. Ich habe noch nicht mal ähnliche Künstler auf Spotify.
Das ist
wirklich
echt doof.
Ich bin gefühlt habe ich ein Liebesleben mit Spotify Artists, mit dem Team da, weil ich denen immer wieder schreibe und sag, ey, das ist immer noch nicht, und wir haben wöchentlich Kontakt. Das ist richtig nervig. Ja.
Schwierig.
Life is sad.
Wofür ich tatsächlich im Podcast noch gar keine Werbung gemacht habe, wir haben eine YouTube Playlist. Mit Videos von jedem Gast ein Video.
Ah.
Da kommst du natürlich auch rein. Ich werde
Was
wahrscheinlich
ist da drin?
Remember Me rein tun.
Sehr cool, ja.
Also es kommt dann rein, wenn die Folge rauskommt, und da wird wohl Remember Me drin sein. Es sei denn, du schreist jetzt und willst da was anderes drin.
Nö, ich stehe also,
find ich
da total
stark.
Hinter. Ja.
Und
es war ein bisschen gewöhnungsbedürftig und unerwartet.
Ja, diese YouTube-Plays ist ja sowieso eine wilde Mischung dann.
Sehr gut.
Und ihr findet uns auf www.bandleben.de. Auf Instagram, auf Facebook, wir machen gleich noch ein Foto für Instagram.
Yippie.
Ein Groofy, sagt man, wenn mehrere Leute drauf sind. Das ist Jugendsprache. So
ein
wie
was?
Selfie, aber es ist ein Groofy.
Ah, wegen Group.
Eine Zeit lang haben Leute versucht, das so einzuführen. Wahrscheinlich Leute vom Duden. Oh. Weil Selfie ist ja alleine.
Ja.
Und das posten wir da und auf der Internetseite gibt es auch eben die Linkliste mit ein paar Links zu Videos von dir und deiner Seite und all diesen Geschichten. Vielen Dank an dich, dass
Danke
du mitgemacht
dir.
Hast.
Voll, und, hat Spaß gemacht.
Ich wünsche euch allen ein schönes Leben und ich hoffe, dass wir Jan bald wieder dabei haben. Ich werde mal versuchen, ihn für nächste Woche wieder zu erwischen. Ich muss ihn mal auf Zypern anrufen, gucken, ob er schon genug Vögel gezählt hat. Gute Nacht.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.